Darüber wird jetzt Georg Schroth referieren, Abteilungsleiter Politik beim Bundesverband Windenergie. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Strobel. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank an die IG Windkraft, dass Sie wieder uns eingeladen haben, hier kurz zu sprechen. Stabilität und Investitionssicherheit als Kernaufgabe der Energiepolitik. Ja, da habe ich mir gedacht, über was sprichst du denn da am besten? Natürlich konzentriere ich mich auf das, was ich kann, das ist Windenergie. Und der Bundesverband Windenergie, um über ihn zwei Worte zu verlieren, ist mit 20.000 Mitgliedern ein großer Verband im erneuerbaren Bereich, ein langer Verband, den gibt es seit 1996 und er spürt, glaube ich, sehr schnell, wenn sich in der Branche der Windenergie was verändert, sehr intensiv, denn wir versuchen, die gesamte Wertschöpfungskette der Windenergie abzudecken und damit alle Interessen, Vorstellungen und Ideen gleichzeitig in einem Verband zu bündeln. Nicht immer ganz einfach, kann ich sagen, komme ich auch gleich nochmal dazu. Also Stabilität und Investitionssicherheit, da würde ich gerne im Nachgang anschließend an die Vorredner, an die beiden, erstmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit bringen. Wo stehen wir? Wir befinden uns ja in Deutschland gerade in der Übergang von einem Feed-in-Tariff-System zu einem Tender- bzw. Ausschreibungssystem. Wir haben es eingeführt. Wir haben schon ein paar Worte von Herrn Klenger dazu gehört, welche Schwierigkeiten es da gab und gibt. Darauf komme ich am Ende nochmal. Aber erstmal will ich mal sagen, was ist denn der Erfolg dieser Stabilität, die wir über die Jahre hatten? Meine erste Folie hier. Die Entwicklung 2000 bis 2017 der Windenergie in Deutschland ist in meinen Augen eine Riesenerfolgsgeschichte. Als ich jetzt, seit vor über 10 Jahren in die Branche kam, hätte wahrscheinlich keiner sich träumen lassen, dass im Jahre 2018 über 50.000 Megawatt Windenergie an Land in Deutschland installiert sein werden. Wir haben 2009, meine ich war es, haben wir die 25.000 Megawatt gefeiert und das war ein großes Fest, weil alle dachten, oh, so schnell kann es nicht weitergehen. Und letztes Jahr dürften wir unser nächstes Rekordjahr feiern, denn wir haben so viel aufgestellt wie noch nie. Dass das aus Sondereffekten kommt und so weiter, ist alles in Ordnung. Aber man muss schon sagen, es ist, wenn man sich die Entwicklung anschaut, schon eine ganz großartige und stetige Entwicklung. Die Windenergie in Deutschland, an Land vor allem, für Offshore ist das ein bisschen anders, das kann man aber nochmal getrennt betrachten, hat davon profitiert, dass wir ein extrem stabiles Fördersystem hatten. Da kann man viel diskutieren, ob dieses Fördersystem an allen Stellen optimal war, aber es hat zumindest dazu geführt, dass wir in Deutschland einen tollen Ausbau gesehen haben und dass wir extrem weit sind. Wir haben vorhin die Zahlen von Herrn Klenger schon gehört. Wir hatten in 2017 einen hohen Anteil Wind. Wir waren Nummer 2 in der Produktion in Deutschland hinter der Braunkohle mit Windenergie an Land. Und mit den Erneuerbaren insgesamt sind wir inzwischen in Deutschland bei 38%. Das ist schon auch ein großer Erfolg, den wir uns auch immer wieder vor Augen führen sollten, wenn wir auch darüber diskutieren, wo es weitergeht. Hier nochmal ganz kurz, Entwicklung der Einspeisevergütung, das ist ja ein Thema, das immer gern diskutiert würde, das auch von Brüssel nach Deutschland getragen wurde, das ist alles viel zu viel und viel zu teuer. Ich glaube, wir haben auch da eine gute Entwicklung gesehen in Deutschland und nur vor dem Hintergrund solcher Vergütungen oder Entwicklungen im EEG konnten wir das schaffen, was wir geschafft haben, weil es liegt ja nicht nur daran, dass man viele MWs installiert, sondern dass man auch Technologien entwickelt. Vielleicht noch eine Folie zu diesem Erfolg, eine ganz kurze, die ist leider ein bisschen veraltet, die haben wir noch nicht wieder neu aufgemacht, ist mal die Technologieentwicklung, die wir in Deutschland gesehen haben, die ist auch sehr beeindruckend und da muss ich auch sagen, auch da hat das die Stabilität des Fördersystems ihren Anteil gebracht, um zu sagen, okay, hier kann man Technologien entwickeln, hier kann man Vorreiter sein und Herr Klenger hat es vorhin erwähnt, Asien holt auf in Bezug auf die installierte Leistung und wir haben es in Deutschland schmerzlich erfahren im PV-Bereich und sollten im Windbereich versuchen, es nicht genau solche Erfahrungen wieder machen zu müssen. Die überholen uns auch, aber wir müssen technologisch zumindest an der Spitze bleiben. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen in den installierten Leistungen. Das ist ein Wettrennen, das wird Europa wahrscheinlich am Ende des Tages zusammen nicht schaffen. Aber was wir schaffen müssen, ist, dass wir der Technologievorreiter bleiben. Das ist, glaube ich, machbar. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Vielleicht noch eins, was mir ganz wichtig ist. Hier haben wir gestern die neuesten Zahlen gehört. Wir haben 160.000 Menschen in Deutschland im Windenergiebereich tätig. Das ist extrem viel. Wir sind damit eine wirkliche Industriebranche, die ein Gewicht auch in die politische Diskussion einbringen kann. Hier habe ich noch die alte Zahl von 149. Aber auch da, ich werde da gleich nachher nochmal drauf eingehen, aber auch da laufen wir im Moment Gefahr in dieser Übergangsphase, einen Knick zu kriegen. Wir sehen ihn hier oben bei den Erneuerbaren insgesamt. Das ist der Knick, den wir gesehen haben, als es bei uns in Deutschland mit der PV-Industrie massiv zurückging. Und so einen Knick müssen wir verhindern. Als nächster Punkt vielleicht, gehen wir mit den Ausschreibungsergebnissen um? Vorweg sei gestellt, und das will ich ganz deutlich betonen, wir sind noch in der Übergangsphase. Es ist extrem schwierig in Deutschland nach 4 Runden, von denen die ersten 3 in der Struktur extrem schwierig waren, die 4. war jetzt schon besser, schon ganz klar zu sagen, wohin die Reise geht. Wir haben uns das wir gucken uns das natürlich extrem genau an, aber gerade die Kollegin vom ITS, Frau Dörschel, hat es schon erwähnt, es ist extrem schwierig, zum Beispiel eines der wichtigsten Indikatoren sich jetzt schon abzulesen, die Realisierungswahrscheinlichkeit bzw. die Realisierungsquoten. Die Projekte, die in 17 gewonnen haben, die haben 4,5 Jahre Zeit zu realisieren. Also wir wissen frühestens 2022 genau, was da kommen wird. Insofern wird es extrem schwierig, hier auch in der politischen Diskussion klar zu sagen, was muss man verändern. Wir haben uns dennoch mal das Entwicklung des Preisniveaus angeschaut. Da sieht man, das ist alles andere als stabil. Die ersten 3 Runden haben einen extremen Preisverfall. Frau Döschel hatte es auch schon dabei. Ich habe es nochmal mit Balken mitgebracht, einen Verfall des Preises gebracht. Die 4. Runde ging dann plötzlich wieder nach oben. Das lag daran, dass wir hatten andere Rahmenbedingungen. Die sogenannte Bundesemissionsschutzgenehmigung musste vorliegen. Damit konnten im Grunde nur reife Projekte teilnehmen. Und es war nicht mehr so ein unausgeglichener Wettbewerb wie in den ersten 3 Runden. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, da können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Mir ist es nur wichtig, hier zu zeigen, was eine Instabilität für Folgen haben kann. Wir haben, wie gesagt, erst 4 Runden, insofern bin ich da ganz vorsichtig. Wir hoffen sehr, dass die strukturellen Verwerfungen, die sich daraus ergeben, nicht so stark sein werden, wie es jetzt im Moment abzeichnet. Weil wir haben ja inzwischen seit 4 Stunden eine neue Bundesregierung in Deutschland, die schnell an die Arbeit geht und für uns da auch die Struktur der Ausschreibung wieder verändert. Denn wir haben leider nur es letztes Jahr geschafft, das Parlament davon zu überzeugen, dass 2 Runden noch mit einer BIMSCH-Genehmigung ausgerüstet sein müssen. Also dass man in 2 Runden als Zulassungsvoraussetzung nur mit einem Reifenprojekt reingehen kann. Im Moment ist es so, dass ab August diesen Jahres wieder das alte System gilt. Das heißt, man kann im Grunde nur mit einem Flächennutzungsvertrag und ich formuliere es jetzt etwas salopp, mit einer Idee eines Projektes schon teilnehmen an der Ausschreibung. Kriegen wir das jetzt nicht ganz, ganz schnell hin, dass wir zur Augustrunde die Bedingungen genauso haben wie in den ersten beiden Runden 2018, werden wir vor einem großen Problem stehen, weil wir wieder Entwicklungen sehen werden wie hier in den ersten 3 Runden. Der Minister hat den Gesetzentwurf angeblich schon auf dem Schreibtisch liegen. Jetzt hoffen wir nur, dass der Minister auch seinen Schreibtisch so schnell wie möglich findet und diesen Gesetzentwurf vorwärts bringt, damit wir da ganz, ganz schnell was geändert kriegen. Was heißt das für uns? Wir haben ein Ausschreibungsdesign sehr, sehr lange diskutiert. Ich habe es kürzlich nochmal nachgerechnet, es waren über 3 Jahre. Haben wir darüber diskutiert, wie können wir in Deutschland ein Ausschreibungssystem einführen ohne strukturelle Verwerfungen. Viele sagen, das geht, viele sagen, es wird effektiver, viele sagen, man muss nur lang genug darüber nachdenken. Wir haben festgestellt, wir haben sehr viel darüber nachgedacht, aber wir müssen sofort nach einem Jahr wieder ran und müssen es reparieren. Die Branche ist extrem verunsichert. Wir kriegen von ganz, ganz vielen Mitgliedern gesagt, gerade im Planungsbereich, na, ich lasse das jetzt mal, ich konzentriere mich auf den Betrieb, die Planung stelle ich ein, ich kann das nicht, das Risiko wird für mich zu groß als kleiner oder mittlerer Planer und so weiter und so fort. Also hier liegen ganz, ganz viele Projekte auch wurde auf Pause gestellt und es findet nicht statt, dass es weiter verfolgt wird. Das ist ein Riesenproblem, letztendlich auch für das Ausschreibungssystem, da komme ich gleich drauf, weil wir nämlich dann haben, wir wissen überhaupt nicht, wie sich es entwickelt, das, was wir gerade hatten, wie werden die Realisierungsquoten aussehen. Zweiter Punkt ist, was ist Folge der Arbeitsplätze? Die Arbeitsplätze, die ich Ihnen gerade genannt habe, bezogen sich auf 2016. Die Folgen, die sich auf diese Arbeitsplätze, die Folgen, die kommen werden, die werden wir erst in 1,5 Jahren bis 2 Jahren wirklich merken, wenn die Statistiker so weit sind, das gezählt zu haben bzw. errechnet zu haben. Die Folgen für die Technologieentwicklung ist in unseren Augen auch offen. Wir werden mit Sicherheit nicht mehr oder vielleicht nicht mehr ganz so schnell Technologien sehen und die neuere Anlagen sehen. Das, was wir in Deutschland mit den Binnenlandanlagen in meinen Augen in der Entwicklung gesehen haben, auch Standorte zu erschließen, wo vorher alle gesagt haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ob das wieder weiterhin diese Geschwindigkeit halten wird, würde ich jetzt zumindest mal ein Fragezeichen hinterstellen. Also, was heißt es? Wir brauchen dringend wieder jetzt Stabilität in den Markt. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz klare Signale aus der Politik. Wir wollen eine stabile und klare Struktur der Ausschreibung haben. Das heißt, das sogenannte BIMSCH-G-Projekt. Zusätzlich brauchen wir dringend mehr Volumen, also mehr Volumen, das ausgeschrieben wird, damit die Branche wieder Projekte angeht, Projekte wieder anschiebt und die auch bis zu den Genehmigungen vorantreibt. Das wurde vorhin kurz erwähnt, ein BIMSCHG-Projekt ist sehr weit vorangetrieben, das ist im Grunde baureif meistens dann und da wurde schon sehr viel Geld und Schweiß hineingesteckt. Das heißt, da gehen wir dann davon auch, dass es auch einen hohen Realisierungswillen und damit eine hohe Realisierungsquote bringt. Und diese Stabilität brauchen wir, um wieder Investitionssicherheit in Deutschland zu schaffen, was dann wiederum dazu führt, dass wir die Liquidität in diesem Ausschreibungssystem wiedersehen. In Deutschland ist das ja, nicht in Österreich ja ähnlich, ein Riesenproblem. Wir kriegen nämlich aus der Bundesebene ein Ausschreibungssystem, das beruht auf der Liquidität, die auf kommunaler Ebene zur Verfügung gestellt werden muss, sprich die Fläche. Dass das schwierig ist oder sogar dazu führen kann, dass es sich selber blockiert, das System, das begreifen wir jetzt erst langsam, denn wir kriegen immer mehr Probleme mit Akzeptanzfragen. Das heißt, wenn man ein Projekt angeht und nicht alle Akzeptanzfallstricke schon im Vorhinein mitplant, die sich im Genehmigungsverfahren ergeben können, kann man sich eigentlich nicht in die Ausschreibung wagen, weil wenn man die Ausschreibung vollzogen hat, dann tickt die Uhr, dann muss ich realisieren, sonst zahle ich Strafen. So, und wenn wir da nicht ein ganz klares Signal auch politischerseits kriegen, zu sagen, ja, wir wollen das aber so strukturiert wissen, dass alle damit rechnen können, wann etwas passiert, haben wir ein Riesenproblem in Deutschland damit. Und das Akzeptanzthema, das wird ja morgen vor allem hier nochmal viel diskutiert werden, ist in Deutschland eins, das wir ein wenig unterschätzt haben, gebe ich ganz offen zu, wo wir aber ganz, ganz dringend dran müssen. Damit will ich es jetzt erstmal belassen und vielleicht können wir im Rahmen der Diskussion nochmal auf die Folgen des Ausschreibungssystems kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.